Willkommen zu Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon Reply. Heute mit einem Thema, das kaum präsenter sein könnte: künstliche Intelligenz. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht eine neue Studie, ein neues Tool, neue Versprechen auf den Markt kommen. Und viele Unternehmen haben Skepsis, wissen auch noch nicht genau, wie sie damit umgehen sollen und manche sind auch überfordert. Deshalb machen wir heute etwas anders. Wir sprechen nicht von KI als Hype, sondern von KI im Rahmen von Organisationsentwicklung. Wie sie eingeführt wird, wie sie akzeptiert wird und wie wir ihren Wert messen können oder überhaupt bewerten können. Und das ganz konkret am Beispiel der Provinzial. Mein Name ist Ulrike und ich begrüße meine heutigen Gäste Roman Kolbe und Dr. Simon Eisbach. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo, schön hier zu sein.
Simon, Roman, bevor wir richtig einsteigen, damit unsere Gäste und Hörer und Hörerinnen, also nicht unsere Gäste, unsere Hörer und Hörerinnen euch kennenlernen, weil ihr solltet euch kennen, stellt euch einmal vor und wir fangen mal an. Wofür tragt ihr die Verantwortung? Was verbindet euch und was verbindet euch auch mit dem Thema KI? Roman, ich würde dich bitten, anzufangen.
Ja, hallo Ulrike, vielen Dank, dass wir heute hier bei euch Gast sein dürfen. Mein Name ist Roman Kolbe. Ich leite eine Abteilung, die heißt AI and Data Development im Bereich digitale Transformation bei der Provinzial. Und so von der Historie komme ich eigentlich eher so aus der Versicherungsmathematik, Aktuariat, habe das Aktuariat bei der Provinzial auch 10 Jahre lang geleitet. Und wir hatten da schon sehr, sehr viel mit Daten und Analytik zu tun. Und so ist jetzt quasi KI die nächste Stufe. Und genau, das machen wir zusammen mit der Abteilung von Simon, zu dem ich jetzt mal übergebe.
Ja, danke dir. Ja, ich bin Simon Eisbach. Ich leite die Schwesterabteilung von Roman. Die hat den schönen Namen Digitalisierung und Business Automation Platforms. Das heißt, das sind vor allem Plattformen für KI oder auch herkömmliche Automatisierung, die da drin verantwortet werden. Also so ein bisschen das technische, also das Plattform-Pendant, kann man schon dazu sagen, zu Romans Abteilung. Persönlich verbindet mich mit KI eine gute Historie. Ich bin von der Machart ein Wirtschaftspsychologe, habe mich dann aber beim Doktor spezialisiert in Richtung Data Science und vor allem zum Thema künstliche Intelligenz und habe mehrere Jahre geforscht im Umfeld rund um KI. Auch damals ist es noch mehr um, ja, neuronale Netze ging und gar nicht so um Sprachmodelle. Das kam dann recht frisch zu, als Roman und ich dann mit dem Thema gestartet sind in der Provinzial.
Und vielleicht noch eine vertiefende Frage, wenn ihr mir die erlaubt. Wie würdet ihr ganz konkret eure Rolle beschreiben? Seid ihr eher so Treiber, Übersetzer der KI? Baut ihr Brücken zwischen Fachabteilungen? Wie würdet ihr ganz konkret eure Rolle beschreiben?
Ich glaube, wir sind alles gleichzeitig, tatsächlich im Augenblick jedenfalls. Also es ist erstmal, man braucht halt eine Technologie, man braucht aber im Prinzip auch alle Prozesse drumherum. Du brauchst eine Governance, du brauchst irgendwie alles. Und das ist auch wirklich das Verrückte an diesem ganzen KI-Thema. Hätte ich mir vor 5 Jahren wahrscheinlich auch noch nicht so ausgemalt. Aber du bewegst quasi ein ganzes Unternehmen damit. Und das ist schon, glaube ich, diese drei Rollen, die du gerade beschrieben hast, vereinen wir gerade so ein bisschen in uns. Ja, Simon.
Ja, wir arbeiten jeden Tag daran, dass es, das ist auch die Professionalisierung des Themas, dass es sich immer mehr dezentralisiert, dass auch Verantwortung und Rollenbilder aus unseren Abteilungen rausrutschen und nur die drin bleiben, die auch wirklich dahin gehören, weil, ne, wie du schon gesagt hast, Organisationsentwicklung oder Change Management, das sind alles so Sachen, die müssen natürlich im ganzen Konzern passieren. Und das funktioniert auch über die Jahre sehr gut, aber ich würde auch Roman zustimmen, noch haben wir sehr viele von den Hüten auf, die das Thema so mit sich bringt.
Sehr schön. Wir gehen ja gleich noch ein bisschen näher darauf ein, wie euer Weg war und was ihr da so in euren verschiedenen Rollen, wie ihr gerade schon gesagt habt, umgesetzt habt. Aber wenn man sich die Provinzial als Unternehmen anschaut, dann steht das ja traditionell für Stabilität, Verlässlichkeit und jetzt nicht direkt für so, ja, so Themen, wo man jetzt direkt sagen würde, ja, KI, das würde ich sofort mit der Provinzial verbinden. Umso spannender finde ich natürlich, dass ihr euch da recht früh auf den Weg gemacht habt. Und war es vielleicht gerade der richtige Weg, sehr früh darauf zu schauen oder gerade deshalb? Und gleich eine kleine Anschlussfrage, gab es einen Jetzt-oder-nie-Moment? Wer mag darauf als erstes?
Ja, ich kann da kurz einleiten an der Stelle. Also ich würde mal sagen, ja, das stimmt erstmal alles, was du sagst, Ulrike. Provinzial ist wirklich ein traditionelles Unternehmen. Tatsächlich sind wir sogar mit der Hamburger Feuerkasse, die bei uns im Konzern ist, der älteste noch aktive Versicherer der Welt. Also mehr Tradition geht eigentlich gar nicht.
Das stimmt.
Trotzdem schließen sich die Dinge ja überhaupt nicht aus. Ja? Also Stabilität, Sicherheit, Verlässlichkeit bedeutet eben auch, dass man Schritt hält oder mit der Technologie. Ja, also ansonsten bin ich dann nicht mehr stabil und kann auch nicht mehr verlässlich möglicherweise sein. Und deswegen glaube ich, ist es schon sehr, 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 sehr gut und richtig gewesen, dass wir sehr früh am Puls der Zeit da waren. Und ja, auch tatsächlich, sag mal, die ersten ChatGPT-Momente auch schon mitgenommen haben und sehr früh erkannt haben, dass das ein Riesenpotenzial hat für unser Unternehmen. Wenn wir es richtig einsetzen. Also das war schon, glaube ich, immer unser Fokus auch an der Stelle, dass wir versucht haben, die Technologie in den Business-Kontext zu bringen.
Ja. Ja, auch wenn man überlegt, 350 Jahre Geschichte, das ist ja unglaublich viel Raum und Notwendigkeit für Veränderung. Also da in den Jahren ist auch einiges schon passiert, auf das Unternehmen sich anpassen musste. Und das ist jetzt eine weitere Sache.
Wenn ich auf euch beide schaue, dann habe ich zwei wirkliche Profis als Gäste. Aber wir könnten ja unsere Reihe eigentlich noch ergänzen. Und ich wundere mich, wir haben schon über 7 Minuten gesprochen, ohne dass ein Name fiel. Und ich möchte ihn jetzt das erste Mal ins Spiel bringen. Und das ist Henriette. Und Henriette ist ja mehr als ein technisches System. Also wie kam es zu der Idee, Henriette, also eure KI Henriette zu nennen? Und wie kam es gerade zu dieser Idee, eine KI zu personifizieren?
Also tatsächlich ein bisschen Zufall, muss man dazu sagen. Also wir hatten damals so eine Informationsrunde, die haben wir Henne oder AI genannt.
Ach, okay.
So, und das war, ne, es ist tatsächlich auch ein Henne-Ei-Problem, was wir hier irgendwie haben, ne, also an der Stelle. Und irgendwann kam dann die Überlegung auf, wir bräuchten eigentlich mal so ein KI-Maskottchen bei uns im Haus. Und dann haben wir damals noch, ich glaube mit Midjourney, irgendwie noch eine Roboterhenne uns irgendwie gepromptet. Und hatten die dann mal ausprobiert in den ersten Runden und das kam so gut an. Und dann bräuchten wir halt noch einen Namen. Ja, und Henne, AI, wie heißt eine Henne? Ja, Henry kam erst als Vorschlag. Da haben wir gesagt, nee, das ist ja eine Henne, also Henriette. Ja, haben wir noch schnell geguckt, ob es noch eine Henriette im Konzern gibt. Nicht, dass wir jemandem auf die Füße treten, war aber nicht der Fall. Und so ist dann Henriette entstanden. Und ja, tatsächlich so eine kleine Roboterhenne, die hier als Maskottchen wirkt. Und ich glaube, das hat tatsächlich einen riesen Einfluss auch auf, wie KI hier wirklich angenommen wird im Konzern. Es ist halt irgendwie was so zwischen Mensch und Maschine. Ja, also es ist halt irgendwie eine Henne. Aber vielleicht kann Simon da auch noch mal ein bisschen mehr aus seiner psychologischen
Ich wollte gerade sagen, Simon, das ist doch dein Thema. Weil warum funktionieren gerade Symbole und Geschichten bei uns Menschen häufiger besser als eine Präsentation?
Ja, also übrigens, ich möchte vorher aber noch an Roman das Kompliment geben, das dort angebracht ist. Er ist nämlich bei uns immer der Storyteller, der ist extrem gut da drin, irgendwie eine Geschichte hinter alles zu machen. Und das war jetzt eine, die sehr, sehr gut hängen geblieben ist und sehr gut funktioniert hat mit den Bildern. Tatsächlich. Hat man, ist das ein recht verbreitetes oder recht gut erforschtes psychologisches Konstrukt? Und zwar die Humanisierung oder Personifizierung sorgt dafür, dass wir Systeme nicht mehr als einfach toten Programmcode wahrnehmen, Da möchte ich direkt mit einem Fachbegriff um mich schmeißen. Es gibt die sogenannte algorithmische Aversion. Das heißt, wenn ein System einen Fehler macht, dann denke ich, ist es kaputt. Also ich vertraue jedem Computersystem so lange, bis zum ersten Mal einen Fehler macht, und dann sage ich, ah gut, ja, dann ist es unverlässlich, dann macht es ja immer Fehler. Und das ist bei KI tatsächlich ein riesengroßes Problem, weil diese Modelle sind ja nur statistisch, die machen nicht immer das Gleiche, sondern die haben immer eine Chance, einen Fehler zu machen. Und wenn ich dann sofort davon ausgehe, ja gut, dann vertraue ich dem jetzt einfach gar nicht mehr, weil das einmal einen Fehler gemacht hat, dann nutze ich es nicht. Und was man dabei dagegen machen kann, sind mehrere Sachen. Aber eine, die sehr gut funktioniert, ist, dem Ganzen ein kleines Gesicht zu geben und einen Namen. Und sofort fangen Menschen an, das Ganze dann mit einer Persönlichkeit auszustatten. Also die Leute sagen uns tatsächlich nicht, hey, ihr habt da einen Bug, sondern, ah, Henriette hat da aber Blödsinn geredet. Da war die, hatte die irgendwie ein hartes Wochenende. Ja, genau, oder falsche Flügel aufgestanden. Also das sorgt extrem für Akzeptanz bei unserer Nutzergruppe, und die Verbreitung ist auch, also die Leute fragen dann, ist das Henriette, kannst du nicht mal Henriette fragen? Also es ist ein ganz anderer Umgang, als wenn man sagen würde, okay, benutzt doch diese Software dafür.
Okay, das heißt, wir verzeihen dann Fehler eher als einem System. Ein System würden wir anschimpfen, ne? Wer hat noch nicht seinen Laptop angeschrien?
Genau.
Aber Henriette wird man nicht anschreien, das ist sehr schön. Das heißt, eigentlich kann ich mir meine Frage, die Reaktion der Mitarbeiter schon selbst beantworten, die würdet ihr als durchweg positiv sehen. Simon.
Ja, also Ich kann ja meinen Eindruck gehen, aber ich finde auch Romans da spannend. Also bei so einem großen Konzern, ne, bei 6.000 bis 12.000 Menschen, je nachdem wie man zählt, sind natürlich hat man ganz viele verschiedene Gruppen, die ganz verschieden reagieren. Und ich glaube, dass allgemein wir eine, gerade im Vergleich zu anderen Unternehmen, hohe Akzeptanz haben von unserem System. Aber auch da hatten wir anfangs Schwierigkeiten, klar.
Okay. Roman, magst du noch was ergänzen zu Henriette?
Ja, also wie Simon schon sagte, die Nutzergruppe ist halt sehr heterogen, ne? Also das sind ja absolute IT-Vollprofis dabei, bis hin zu, naja, Leuten, die es irgendwie nutzen, um ihren Arbeitsalltag ein bisschen zu vielleicht einfacher zu gestalten, ja, oder dabei auch entlastet zu werden. Sehr, sehr unterschiedlich, und auch die Ansprüche sind sehr, sehr unterschiedlich, und auch das Wissen darüber ist halt sehr heterogen. Und dann führt das schon auch zu heterogenen Anforderungen, ist ja völlig klar. Aber ich sag mal, die ganze Architektur dahinter bietet, da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, bietet halt schon sehr, sehr viele Möglichkeiten in der Nutzung. Und damit versuchen wir, alle Nutzergruppen auch durchaus mit abzubilden. Ja.
Das ist eine schöne Überleitung, denn ist ja schön, dass man ein Henriette hat, der man Fehler verzeiht, aber eigentlich soll Henriette ja unterstützen. Und damit wir alle mal ein klareres Bild bekommen, lass uns mal ein bisschen konkret werden. Was kann Henriette heute? Was würdest du sagen, wo unterstützt sie die Mitarbeitenden auch am meisten? Bei welchen Aufgaben und Tätigkeiten?
Ja. Also, wir haben ja gerade schon gesagt, wir haben eine relativ diverse Zielgruppe, und das ist auch das, was wir versuchen anzubringen. Die wohl am besten verständlichste Fähigkeit oder Funktion ist das typische Sprachmodell, mit dem Leute interagieren. Das heißt, dass sie, wie bei ChatGPT oder wenn man mit Google arbeitet oder wo man es auch immer gerade nutzt, Claude ist gerade auch sehr beliebt, dass ich eine Frage stelle und ich bekomme sie wie von einem Menschen in natürlicher Sprache beantwortet. Also, ich frage, wo steht der Eiffelturm, und dann wird gesagt, der steht in Paris, und nicht wie bei einer Google-Suche, dass ich irgendwelche Suchergebnisse bekomme, sondern ich kann wirklich damit reden. So, und jetzt hat man aber häufig die Herausforderung, dass im Arbeitsalltag nicht ganz so relevant ist, wo der Eiffelturm steht, sondern relevant ist, was gerade in meinem Unternehmen passiert, wie ich mit meinen Daten umgehe, also die Notwendigkeit, Unternehmenswissen und Unternehmenskontext da reinzugeben, ist das, was Sprachmodelle wirklich überhaupt erst wirklich sinnvoll macht, also da Kontext reinzugeben. Und das haben wir dann auch getan. Und dort würde ich sagen, sind die verbreitetsten Fälle, dass Leute, die es in der Breite nutzen, damit Wissen verändern. Also sagen, nimm bitte diese E-Mail und schreib sie auf Englisch oder schreib sie besser verständlich oder Wissen erstellen, das heißt, bitte, ich habe jetzt einen Workshop diesen Nachmittag und wir wollen Folgendes erreichen, kannst du mir eine Agenda dafür schreiben? oder Wissen durchsuchen und finden. Das ist dann, ich habe dir alle Verträge gegeben, die zu einem Thema geschlossen wurden, und bin Jurist und habe jetzt eine Frage, wie ist folgender Sachverhalt geklärt? Und dann kann Henriette nachschlagen in den Verträgen, kann die richtige Stelle raussuchen und kann auch noch eine Verlinkung geben, kann sagen, so ist das geklärt und hier hast du nochmal die Stelle, falls du selber nachgucken möchtest. Und da sind natürlich die Anwendungsfälle endlos. Also Wissen nachschlagen, verändern oder erstellen, das sind gefühlt 70% der Jobs bei uns im Unternehmen.
Roman, von deiner Seite aus Ergänzungen? Ansonsten habe ich noch eine Frage, wo es vielleicht auch Grenzen gibt.
Ja, Ergänzungen ist sicherlich auch das ganze Thema Coding Agents oder AI-Assisted Coding. Also für unsere IT-Bereiche ist das sicherlich auch ein spannendes Thema. Dass sie eben auch mit KI nochmal programmieren können oder Programmierhilfen bekommen. Da kann Henriette natürlich als API quasi auch mit eingebunden werden. Ist auch ein spannendes Thema.
Ja, das heißt, sie unterstützt schon vielfältig die Fachabteilungen und gerade in einem Vorgespräch habe ich von euch gehört, das wird immer noch mehr, dass natürlich auch gerade Fachbereiche auf euch zukommen und euch erstmal bitten, zu unterstützen, erstmal wahrscheinlich auch sagen, was die Anforderungen sind. Die sind ja wahrscheinlich sehr individuell von Fachabteilung zu Fachabteilung. Ne? Also ihr habt jetzt zwei Extreme da schon so ein bisschen benannt. Das eine ist das Thema Wissen abrufen, das andere ist natürlich Unterstützung auch eurer eigenen IT-Abteilung. Habe ich das richtig verstanden?
Mhm, genau. Und dann gibt es natürlich diverse weitere Unternehmensanforderungen, sag ich mal, von den einzelnen Bereichen. Die gesamte Wertschöpfungskette wird da im Prinzip ja auch adressiert damit. Ne? Also das ist schon so, dass eigentlich kaum ein Bereich hier irgendwie davon unberührt bleibt. Also selbst der Empfang arbeitet damit bei uns oder selbst die Küche. Also das ist schon, gibt es eigentlich wirklich keinen Bereich, der da sich rausnimmt.
Ja. Okay, aber den Kaffee kocht Henriette noch nicht.
Nein, das Tool haben wir ja noch nicht zur Verfügung gestellt.
Na, aber die Leute würden sich freuen. Ja, also was ich natürlich jetzt auch unterschlagen habe, sind die ganzen Einbindungen in andere Prozesse oder Prozessautomatisierungen. Also das kann zum Beispiel sein, wenn ich wir haben dann irgendwelche Prozesse, wo Leute uns was schicken und das musste vorher ein Mensch alles durchgehen und aufbereiten und da haben wir dann eine Automatisierung wo Henriette das für einen schon mal ganz spezifisch aufarbeitet und solche Beispiele gibt es ganz viele, also wo Leute dann Henriette bei sich einbauen, nicht in der Breite, sondern ganz spitz rein in einen Prozess und sagt, hey, diese Aufgabe, die kann Henriette doch eigentlich jeden Tag übernehmen. Aber ja, die Anforderungen sind natürlich, also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und die Leute sehen natürlich jetzt auch in ihrer Freizeit, oh, hier habe ich gesehen, dass jemand Folien gebaut hat mit einem Sprachmodell, hier habe ich gesehen, dass jemand einen Avatar erstellen lässt, dass Henriette dann als Videocall irgendwie mit im Teams-Meeting sitzen würde, also die Ideen sind auf jeden Fall da und da ist es aber sehr wichtig zu überlegen, welche nächste Idee hat den meisten Nutzen wieder für den größten Teil des Unternehmens. Damit man sich da auch nicht verzettelt in 100 kleinen Sachen.
Jetzt klingt das alles sehr spannend und viele Unternehmen sind ja gerade, haben sich auf den Weg gemacht oder sind mittendrin. Viele starten auch erstmal mit großen Masterplänen, Strategie, Paper, ist sicherlich alles hilfreich, aber bei euch klingt der Weg doch, seht es mir nach, wenn ich es einfach mal ganz so sage, sehr pragmatisch. Und wie seid ihr denn wirklich gestartet? Gab es da auch mal ein großes Strategiepaper, Masterplan, der, wenn ich jetzt in eure Büros kommen würde, immer noch an der Wand hängt? Also wie seid ihr wirklich gestartet? Und gibt es auch etwas, was ihr vielleicht bewusst nicht gemacht habt?
Also ein Masterplan hängt hier nicht an der Wand und ich sag mal, wenn wir den damals, jetzt gehe ich mal so gute drei Jahre zurück, wenn wir den damals gemacht hätten, der hätte ja nicht standgehalten. Ne? Also den hätte man ja zigmal überarbeiten müssen, das muss man ja auch dazu sagen. Ja, wir sind schon recht pragmatisch gestartet. Ich glaube aber, dass das erstmal bei vielen Häusern so der Fall war. Also da sind wir gar nicht alleine unterwegs gewesen. Man musste ja erstmal überhaupt einordnen, was ist das für eine Technologie, was kann man damit alles machen, wo kann uns das helfen? Wo schaffen wir damit Business Value? Was müssen wir eigentlich alles dafür an Fähigkeiten aufbauen im Konzern, damit das Ganze eigentlich wirklich auch funktioniert und fliegt und skalieren kann? Und ich glaube, da haben wir schon recht früh gemerkt, dass wir da schon auf eigene Lösungen auch ein Stück weit setzen, ne, auf eigene Architekturen. Also insofern pragmatisch, aber ich würde mal sagen, relativ schnell hat unser Management auch erkannt, dass das wirklich Potenzial in sich trägt. Und ich erinnere mich noch, 1.3., Simon, da hast du bei uns hier bei der Provinzial angefangen. Da ist das Thema dann auch richtig gestartet. Ne? Da hat man auch dann die Ressourcen dafür. Im September gab es hier schon eine Management-Konferenz, wo wir dann auf wirklich hoher Führungskraftebene das Thema KI und ChatGPT und alles erstmal erläutert haben, ja. Und das hat sich eigentlich so fortgetragen. Also wir hatten schon top-down auch im Management schon eine hohe Attention zu dem Zeitpunkt, ja. Alle noch so ein bisschen so vage, so was kann ich damit machen, was nicht. Das konkretisiert sich jetzt natürlich immer mehr, sodass wir jetzt eigentlich auch in diese Richtung kommen, dass wir auch eine Top-Down-Strategie bekommen. Ja.
Das ist jetzt schon angesprochen, die Management-Ebene. Ne? Also wir sprechen ja, Simon, du hast es eben schon mal angesprochen, im Change-Management sprechen wir ja sehr schnell auch von Stakeholdern oder welche Gruppen brauchen wir alle. Und gerade natürlich spätestens auch bei dem Thema KI, ohne die richtigen Menschen, sage ich mal, die mit im Boot sitzen müssen, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Wen habt ihr denn früh eingebunden und warum? Und wen habt ihr, gibt es auch eine Gruppe, die ihr vielleicht erst außen vor gelassen habt? Oder habt ihr gleich versucht, alle mitzunehmen? Ich meine, in 6 Monaten, wenn ich das mal einfach nochmal so recap, März angefangen, September, habt ihr da schon wirklich eine breite Attention gehabt. Da braucht man ja wirklich die richtigen Menschen im Boot. Wie seid ihr es angegangen?
Ich würde sagen, am Anfang sehr organisch haben wir mit den Leuten gearbeitet oder ganz am Anfang die gezogen haben. Also es hat sich sehr schnell eine Gruppe selbst selektiert von Menschen, die das haben wollten. Das dann die ersten 100 waren die einfachsten. Um die musste man sich gar nicht kümmern. Die sind dann hinterhergelaufen. Die hätte man auch gar nicht abschütteln können. Und dann natürlich kamen aber verschiedene Interessensgruppen, in deren Aufgabe es natürlich auch ist, ein solches Thema zu begleiten oder es mit reinzubringen. Ich würde sagen, besonders intensiv haben wir zu Beginn mit dem Betriebsrat zusammengearbeitet. Das ist aber vor allem Romans Expertise.
Ja, da haben wir wirklich, da muss ich auch sagen, da kam wirklich der Impuls auch direkt aus dem Betriebsrat. Also gar nicht als Bremser, überhaupt nicht. Sondern ja, die wollten natürlich auch erstmal verstehen, was ist das alles und was bedeutet das für das Unternehmen? Was bedeutet das auch für unsere Arbeit? Das ist ja völlig klar, dass ein Betriebsrat sich darum auch kümmert. Und es gab auch relativ früh dann auch schon den Hinweis, lasst uns doch bitte mal so eine Regelung finden, wie wir KI einsetzen wollen im Unternehmen. Das haben wir dann in Angriff genommen und ich würde mal sagen, eigentlich auch in Rekordzeit. Ich glaube, wir haben damals 2 Monate gebraucht, eine ganze KI-Regelungsabrede zu finden, die komplett abgestimmt war, auch zwischen den Sozialpartnern, ne? Also mit Betriebsrat, mit dem Vorstand, dann schnell eine Lösung gefunden. Das Gute dabei war wirklich, wir hatten da auch einen externen Sachverständigen mit dabei, der wirklich immer sehr gut die Brücke schlagen konnte zwischen den beiden Interessensgruppen. Und wir dann auch die Prozesse danach aufgebaut haben mit dem Betriebsrat. Ne? Das hat echt gut funktioniert und bis heute haben wir da ein sehr gutes Verhältnis und das ist schon auch ein bisschen, glaube ich, auch ein Punkt, den man anderen empfehlen kann, den Betriebsrat nicht zu spät mit reinzuholen, sondern möglichst früh auch Transparenz schaffen. Was hat man denn da eigentlich alles vor? Was sind die nächsten Schritte? Wo geht's hin? Damit die nicht überrascht werden, weil das ist, glaube ich, für alle Seiten auch dann nicht so schön. Ne? Also Transparenz schaffen ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Ja, und das gibt ja auch den anderen Mitarbeitern Sicherheit, ne? Weil die Aufgabe des Betriebsrats in dem Kontext ist, dass was dort passiert, weiterhin im Interesse des Mitarbeiters ist. Und was dort auch extrem gut funktioniert hat, ist, dass wir mit dann eine Gruppe hatten, erst von 100, dann später von 1000 Nutzern, die wir benutzen konnten, um Sorgen zu adressieren. Also wir haben dann anonyme Umfragen reingestellt in diese Gruppe. Und wenn dort ein Thema war von, habe ich Sorge, dass mein Arbeitsplatz obsolet wird, habe ich Sorge, dass ich überfordert werde, ne? Wie fühle ich mich jetzt gerade im Umgang? Und zwar nicht hypothetisch, sondern jetzt konkret, nachdem ich die Erfahrung damit gemacht habe. Wie ist das eigentlich? Also das ist auch noch eine Sache, die sehr gut gelaufen ist. Da konnten wir in der Zusammenarbeit auch dann mit dem Betriebsrat jedes Mal die Mitarbeiter einbeziehen und die Sorgen, die dort waren, einfach direkt adressieren und die Ergebnisse gemeinsam besprechen und uns anschauen und sehen, wo gibt's wirklich Schwierigkeiten und Aufklärungsarbeit oder wo ist eine Sorge vielleicht auch unbegründet.
Sehr schön. Der Betriebsrat ist ja nun für die der verlängerte Arm so ein bisschen der Mitarbeitenden. Und ich finde das natürlich schön zu hören, dass es bei euch scheinbar ein sehr moderner Betriebsrat ist, der die Interessen der Mitarbeiter vertritt. Und toll, dass das so gut funktioniert hat, weil, Roman, du hast es so gesagt, die waren kein Bremser. Ne? Also klar, es gab mal Themen, glaube ich, in der Vergangenheit, egal welches Unternehmen, da gab es sicherlich mal den einen oder anderen, vielleicht noch älteren Betriebsratmitglied, der versucht hat, Dinge zu verhindern. Aber ich erlebe auch immer wieder in Unternehmen, dass es eigentlich sehr kooperatives Miteinander ist und dass es gerade bei dem Thema natürlich wichtig ist, den Mitarbeitern, ihr habt es eben schon angesprochen, Sicherheit zu geben. Ich möchte jetzt nämlich genau zu diesem Thema überleiten, bevor wir gleich natürlich noch zu dem Thema Technologie kommen. Aber Technologie verändert ja die Arbeit. Ne? Ihr habt es schon so ein paar Cases gerade genannt, wo es sich verändert. Und deswegen spielt ja gerade dieses Thema, und wir nennen das ja auch immer so die psychologische Sicherheit, ein großes Thema. Was bedeutet das ganz konkret bei euch, dieses Thema psychologische Sicherheit im KI-Kontext?
Also das Thema psychologische Sicherheit ist allgemein in der Provinzial sehr, sehr bewusst. Und da haben wir auch tatsächlich Zahlen zu. Wir machen einmal quartärlich eine komplette Mitarbeiterbefragung, die auf alle Mitarbeiter des Konzerns ausgerollt wird. Wir als Führungskräfte haben dann natürlich besonders einen Blick auf die Inhalte in unserer Abteilung, aber natürlich auch über den Konzern hinweg. Und psychologische Sicherheit ist in der Provinzial einfach ein extrem hohes Gut, das auch jedes Mal dort besonders gut, auch im Vergleich zu anderen Unternehmen innerhalb von NRW, bewertet wird. Im Kontext von KI gibt es aber natürlich verschiedenste Punkte, an denen es dort Herausforderungen geben kann. Sei es, dass man überfordert ist. Ne? Ich hatte gerade schon so ein paar genannt. Also Angst vor Überforderungen, Angst vor ersetzt sein, Angst vor abgehängt sein, Angst vor Verlust der Wertigkeit der eigenen Skills oder Identitätsnahme. Das sind alles so Sachen, die normalerweise dann genannt werden als potenzielle Sorgen, mit denen wir dann auch versucht haben, dann auch zu adressieren durch Transparenz, ne? Weil Unsicherheit ist häufig einfach nur ein Mangel an Information, etwas einschätzen zu können. Nichts ist gruseliger als das, was ich nicht einschätzen kann.
Das macht dann erst
genau, Sorge. Genau, ne? Weil sonst weiß ich ja, was kann ich tun oder muss ich überhaupt etwas tun? Und eine Sache, die wir dafür gemacht haben, ist, dass Roman und ich gerade in den ersten anderthalb Jahren durchgehend auf Tournee waren. Also es ist auch jetzt noch nicht wenig, aber wir haben irgendwann mal festgestellt, dass wir eine dreistellige Anzahl an Bereichsklausuren besucht haben, an Abteilungsrunden, an irgendwie Hausmessen, an alles intern. Also wirklich alles auf den eigenen Mitarbeiter gerichtet, an allen Standorten, nach Detmold, nach Hamburg, nach Kiel, nach Düsseldorf, in Münster natürlich auch. Also da haben wir unglaublich viel Aufklärungsarbeit gearbeitet mit den und geliefert mit den Teams, haben auch verschiedenste Wissensformate, Fragenformate, Teams-Calls mit Hunderten von Teilnehmern, wo Leute dann anderthalb Stunden lang irgendwie einfach Fragen stellen konnten. Das waren diese anfänglichen Henne- oder AI-Sessions, wo dann später auch der Name herkam. Also da haben wir wirklich, wirklich, wirklich stark investiert. Und dann, zu unserer Überraschung, sind viele der Sorgen, von denen wir Angst hatten, dass sie entstehen würden, gar nicht erst groß realisiert worden. Also es war schon recht schnell so, dass die Mitarbeiter dann wahrgenommen haben, wir haben einfach eine hohe Aufgabenlast, wie überall in fast jedem Unternehmen. Und das ist ein Werkzeug, das mir dabei helfen kann, diese gut zu bewältigen, auch wenn beispielsweise meine Kollegen in Rente gehen oder auch wenn ein Großschadensereignis kommen würde und die Last sich auf einmal verdreifacht. Das hilft mir, dem besser entgegenzustehen. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, von Anfang an hat das Unternehmen sich sehr offen und sehr mutig dem Ganzen gestellt und viele, viele unserer Sorgen sind nie in der breiten Masse so vertreten gewesen, wie sie vielleicht in anderen Unternehmen vorhanden sind.
Das heißt, ihr habt ganz klar auf Kommunikation gesetzt, um Unsicherheiten abzubauen, ne, wenn sie denn überhaupt vorhanden waren. Jetzt spielt ja auch die Führung keine unwesentliche Rolle in solch einem Gesamtprozess, ne? Ihr habt viel informiert, viele Formate an den Start gebracht. Aber wenn wir mal grundsätzlich auf das Thema KI schauen, wie verändert denn KI gerade Führung? Oder verändert sich überhaupt Führung durch KI? Oder sagt ihr, das hat überhaupt keinen Einfluss? Wie ist da euer Bild?
Oh, das kann man, muss man, glaube ich, sehr, sehr ausdifferenzieren, wenn man hinterher mal drauf guckt. auf die Bereiche in so einer Versicherung. Ja, wir sind ja im Prinzip auch das Haus der 1000 Berufe. Also klar, wenn wir jetzt, gucken wir mal auf Operations-Bereiche vielleicht. Ja, also operative Bereiche, die eher so im Vertragsservice oder im Schadenbereich irgendwie aktiv sind. Da wird es natürlich schon deutliche Änderungen geben. Ne? Das ist klar, weil wir dann einfach viele Dinge eher durch Voicebots zum Beispiel dann erledigen lassen. Ne? Und dann ändert sich die Arbeit extrem auch in den Bereichen. Und was wir da machen ist, dass wir mit diesen Bereichen wirklich erstmal Zielbild und Roadmap-Workshops durchführen und gucken, so, stellt euch mal vor, wie arbeitet ihr denn eigentlich in 2030? Mal so als Horizont, ja, in 3,5 Jahren. Wie verändert sich eure Arbeit? Und dann rechnen wir das so ein Stück weit zurück bis nach heute und gucken, was müsst ihr denn für Fähigkeiten aufbauen? Wie müssen eure Rollenprofile sich ändern? Wie könnt ihr auch eine Story dazu aufbauen, die ihr gegenüber euren Führungskräften in eurem Bereich erzählt, die ihr auch gegenüber euren Mitarbeitern erzählen könnt? Ja, ich glaube, das ist etwas, was unglaublich gut wirkt, was so unsere Erkenntnis und was auch unglaublich viel hilft. Ja, also dass die Fachbereiche kommen damit auch selbst in die Selbstwirksamkeit und haben das wissen, okay, ich kann jetzt hier folgende Punkte selbst hier dazu beitragen, dass das alles läuft und ich muss hier nicht auf irgendeine IT warten, die mir irgendwas hier hinstellt, ne? Also das ist extrem wichtig, das ist auch für uns wichtig, dass die Fachbereiche selbst in den sogenannten Driver Seat gehen, ne? Und sagen, okay, hey, wir setzen uns hier rein, wir steuern das Thema, wir wollen das auch mitbestimmen. Ja, wir brauchen die Technologien dafür, völlig klar, aber wir wollen dieses Organisations- und Change-Management auch ein Stück weit selbst in die Hand nehmen.
Jetzt haben wir ja schon über die Einbindung der verschiedenen Gruppen bei euch, Betriebsrat, wie gibt ihr den Mitarbeitern Sicherheit? Es soll aber ja auch eine Erleichterung sein. Simon, du hast vorhin schon ausgeführt, da gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein, das Thema Wissensmanagement. Mhm. Aber wo erleben Mitarbeiter heute ganz real Erleichterungen durch KI? Wo ist etwas effizienter? Gibt es vielleicht Aufgaben, die auch mehr Spaß machen? Also wo unterstützt mich Henriette ganz konkret?
Also es ist eine sehr, sehr breite Anwendung, die wir mit Henriette quasi zur Verfügung stellen. Das ist schon so. Es gibt aber auch wirklich Einbindungen in Prozesse, ganz spitz. Ja, also wo wir zum Beispiel Sprachmodelle integrieren in unser Aktivitätenmanagementsystem. Das heißt, dort kann ich mir ganze Vorgänge zusammenfassen lassen oder schnell danach nach irgendwelchen Dingen suchen, die früher so nicht möglich waren. Ich kann ja quasi jetzt umgangssprachlich nach Themen suchen und früher musste ich immer ein Schlagwort genau treffen. Das war vereinfacht die Suche natürlich total, aber es ist insgesamt, ja, wie soll ich sagen, es ist auch schwer zu messen, ne, wo wirklich jetzt die Prozessverbesserungen stattfinden bei so einer breiten Anwendung. Wir haben da unter anderem auch ein kleines Projekt aufgesetzt mit der sogenannten Flow Factory. Das ist eine KI-Initiative der Sparkassenfinanzgruppe und der Universität Münster, Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik, wo wir genau dieses Thema platziert haben. Was ist denn eigentlich der Wert von einer GPT-Plattform? Und haben uns da dem Thema immer mehr genähert, indem wir auch Interviews durchgeführt haben, auch uns Daten angeschaut haben, wie funktioniert, wie wirkt tatsächlich so etwas. Ein Thema war auch die Einbindung von Wissensbasen, die Simon gerade schon erklärt hat, in unsere Tarifrechnersysteme. Also dass unsere Vertriebspartner vor Ort, wenn die am Point of Sale sitzen, nicht mehr, wenn sie eine Frage haben, zum Telefonhörer greifen müssen, sondern sie können ihre Frage direkt im System platzieren und bekommen von Henriette dann eine Antwort. So, da wollen wir natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Eine Fliege ist natürlich der Point of Sale, also schnelle Antworten für den Vertriebspartner zu bekommen. Auch ein Kundenerlebnis vielleicht auch zu verbessern an der Ecke und auf der zweiten Seite natürlich auch die Reduzierung des Telefonieaufkommens im Innendienst. So, und genau, das haben wir jetzt eingeführt, wird jetzt demnächst weiter ausgerollt auf weitere Sparten und da erhoffen wir uns schon deutliche Effekte.
Ich habe ja eben schon gesagt, das Thema Wissensmanagement, das ist auch jetzt gerade nochmal angesprochen, Roman, ist ja essentiell. Also wie könnt ihr Wissen wirklich vorhalten, vielleicht auch konservieren. Wir reden alle über den demografischen Wandel. Vielleicht verlassen ja gerade auch eure Unternehmen so Köpfe, die das alles noch im Kopf haben. Wie geht ihr damit um und wie nutzt ihr KI gerade auch, um Wissen langfristig zu sichern?
Genau, das ist tatsächlich ein spannendes Thema, wo wir gerade uns ein bisschen prototyphaft noch nähern, muss ich dazu sagen. Also wir haben jetzt mal tatsächlich mit zwei Mitarbeitern das durchexerziert. Jetzt kann man sagen, wo funktioniert so etwas gut? Bei Kopfmonopolen, ne? Um einfach wissen, was ich irgendwie vielleicht nur auf ein oder wenige Köpfe verteilt habe, um dieses Wissen zu extrahieren und auch zu konservieren, beziehungsweise anderen zur Verfügung zu stellen, dass die von dem Wissen dann auch profitieren. Oder eben, wenn Leute in Rente gehen oder wenn wir Systeme haben, die heute nur von einem Teil des Konzerns genutzt werden und von einem anderen Teil noch nicht. Also wir haben ja gerade noch eine relativ frische Fusion hinter uns und wir haben Systeme, wo wir in Nordwestprovinzial und Südwestprovinzial noch ein Stück weit unterscheiden aktuell und die Südwestkollegen demnächst auf Nordwest System arbeiten müssen. Auch da kann natürlich so etwas total helfen, dass wir Wissen versuchen, mit KI-Unterstützung zu extrahieren und eben auch zu konservieren und zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, weil eigentlich besteht so ein ganzes Unternehmen aus sehr viel Wissen. Unglaublich viel Wissen. Das stimmt. Und vieles dieses Wissens ist gar nicht dokumentiert. Und da kann KI unglaublich gut bei unterstützen, um es dann hinterher auch nochmal wieder, wir hatten ja gerade das Thema Prozessautomatisierung, auch dafür zu nutzen. Ja, also das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt, ja.
Ja, also die Idee, dass Henriette antworten kann, wenn der Kollege selber nicht mehr antworten kann und das Wissen aber immer noch absolut notwendig ist.
Sehr schön. Jetzt haben wir sehr viel über Organisation, über die Menschen gesprochen, neben dem ganzen Thema ist natürlich gerade bei KI auch die Technologie spielt eine große Rolle. Jetzt wollen wir natürlich nicht ganz, ganz tief reingehen. Ich glaube, da wird sich natürlich jeder ITler hier happy sein, aber doch für unsere Hörer und Hörerinnen, um es mal einzuordnen. Ihr setzt ganz bewusst bei der Provinzial, bei der Technologie auf Anbieterunabhängigkeit und warum ist das für euch mehr als so eine technische Entscheidung?
Wir haben uns direkt am Anfang entschieden dafür, dass wir selbstständig sein können oder auch wechselfähig sein können, weil was uns tatsächlich im Nachhinein auch eher anfangs Nachteile gebracht hat. Also ist die ganzen großen Unternehmen wie Microsoft oder Amazon oder Google kommen auf einen zu und sagen, wir lösen das alles für euch, gar kein Problem, wir machen das auch ganz günstig, startet gerne bei uns rein. Ihr kriegt alles quasi aus der Steckdose, out of the box. Und Wir haben aber festgestellt, dass dieser Markt sich so schnell entwickelt, dass es unmöglich ist, vorherzusehen, welches dieser Pferde am Ende ist, dass es auf das man setzen sollte. Und dass auch dieses, wir machen das auch sehr günstig, natürlich häufig nur so lange hält, solange sich der Markt noch sehr kompetitiv bewegt und nicht einer gewonnen hat. Das heißt, selbst wenn wir auf das gewinnende Pferd setzen würden, hätten wir Sorge, dass die dann sagen, alles klar, und jetzt sind alle bei uns eingeloggt und jetzt verzehnfachen wir die Kosten. Und das ist auch eine Sache, die man teilweise am Markt an mancher Stelle schon beobachten konnte. Und deswegen war bei uns die Entscheidung zu sagen, wir versuchen alles, was an Infrastruktur notwendig ist, um das Ganze zu betreiben. Das bauen wir möglichst kompatibel und modular und selber auf. Also das bleibt in unserer Hand, das entwickeln wir selber weiter. Das müssen wir dann aber auch selber weiterentwickeln. Das ist natürlich auch da den Preis, den wir zahlen. Und dafür nehmen wir dann aber die Sprachmodelle von wer auch immer gerade dafür am praktischsten ist, seien das die Microsoft-Modelle, also OpenAI, mit denen arbeiten wir ja zusammen, oder seien es die Google-Modelle oder seien es die Anthropic-Modelle, also Claude ist der Begriff, der da sehr bekannt ist, oder sind es alle und wechseln dann immer praktisch dazu, oder sind es vielleicht auch irgendwann mal welche, die wir selber hosten, also Open-Source-Modelle, wo wir uns selber einen großen Computer in den Keller stellen oder in irgendeinem Serverzentrum haben und das Modell läuft komplett nur für uns. Das haben wir uns alles offen gelassen und da glauben wir auch immer noch dran. Also das nehmen wir als ein sehr großes Asset wahr.
Wenn wir jetzt aber mal den Blick nach vorn, vielen Dank für so diese technische Einordnung, auch wenn wir jetzt nicht ganz tief reingegangen sind, aber wenn wir den Blick nach vorne mal richten. Du hast es eben schon erwähnt, Roman, den Point of Sale, ne? Also die Kundenschnittstelle. Was kommt denn nach den Assistenten und wo liegt da für euch auch die größte Hebelwirkung?
Jetzt Richtung Vertrieb gedacht, ja?
Mhm, okay. Genau.
Ja, also ich kann mir da schon viele, viele Use Cases auch vorstellen, die für den Vertrieb in Richtung Agentisierung gehen. Wo ein Vertriebspartner dann seinen eigenen Agenten quasi bekommt, der zum Beispiel Kundengespräche auch vorbereitet, ja. Wo ich mir im Prinzip sehr, sehr viele Informationen eigentlich erstmal aus den ganzen Systemen beschaffen muss, was heute halt manuell passiert. Und das sind halt Themen, die man durchaus einem KI-Agenten überlassen kann, der dann den ganzen Kontext zu dem Kunden zusammenbringt und vielleicht sogar auch sowas wie Gesprächsleitfäden entwickelt. Das zahlt einerseits auf Effizienz ein, weil unsere Vertriebspartner natürlich auch, ne, Zeit ist Geld, für die erst recht. Das ist ein wichtiges Thema und auf der anderen Seite aber auch Effektivität, also Richtung Wachstum gucken, dass das sehr deutlich darauf einzahlt. Und wir haben das auch schon gesehen durchaus. Wir haben einige sehr findige Vertriebspartner, die da schon einen Teil schon in diese Nutzung gehen und das wirklich sehr starke Hebelwirkung hat. Ja. Also das kann ich mir schon durchaus vorstellen, Effizienz und Wachstumstreiber bei der Agentisierung im Vertrieb.
Also gibt es gar kein Oder Effizienz oder Wachstum, sondern ein Und.
Das sehe ich sowieso so. Also ich meine, natürlich, klar haben wir hier Bereiche, da hatten wir ja vorhin schon gesagt, im Operations, da geht es sehr viel um Effizienzen, das ist völlig klar. Aber wir haben andere Bereiche, da geht es gar nicht um Effizienz, da geht es eher um Qualität und um Wirkung. Um Impact Richtung Effektivität. Ja, also und ich glaube, KI kann beides sehr gut unterstützen.
Einer von euch beiden, ich weiß gar nicht, ob du Simon oder du Roman, es hat schon mal gerade so von dem Wert der KI. Und im Moment ist gerade so das Thema Wertschöpfung, Wertmessung von KI auch so ein bisschen gehyptes Thema. Wenn man sich zum Beispiel so Studien etwa von McKinsey anschaut, dann sprechen wir von enormen KI-Wertpotenzial. Gleichzeitig tun sich aber viele Unternehmen immer noch schwer, diesen Wert heute schon zu messen. Deshalb ganz bewusst die Frage an euch, ist jetzt überhaupt schon der richtige Zeitpunkt für harte Wertmessung?
Also
ihr lacht beide.
Also wie man kommt drauf an, ne? Also die von der Gesamttechnologie, sprachmodellbasierte KI-Technologien, ist es deutlich zu früh oder ist es auch einfach eine zu ungerichtete Frage? Also wir haben im Vorfeld da ein bisschen drüber gesprochen, wie man da wie man das angehen kann oder wie man darüber reden kann. Und das Beispiel kam mit, das würde man versuchen, Microsoft Word einen Business Case zu geben im Vergleich zur Schreibmaschine. Ne? So, ja, okay, das in einzelnen Prozessen kann ich das, wenn ich immer das Gleiche schreibe, aber in anderen dann vielleicht auch wieder nicht. Und die Zahlen, wenn man sie sich anguckt, auf der einen Seite sagt McKinsey oder hat es vor Jahren gesagt, 80% aller Tätigkeiten können davon eigentlich ersetzt werden. Gleichzeitig kam dann vor einem Jahr eine Studie raus von 90% der Unternehmen können keine wirkliche Wertsteigerung ausweisen. Und dann war sofort der Schrei da, oh, hat es dann vielleicht auch gar keinen Wert gesteigert. Auf der anderen Seite, wenn wir unsere Mitarbeiter fragen, dann sagen die, die sind 25% schneller über alles hinweg, wenn sie es mit benutzen. Oder in manchen Aufgaben sind Leute 80% schneller, wenn sie zum Beispiel Softwarecode entwickeln, der recht Standard ist. Also das passt alles irgendwie nicht übereinander. Und wir vermuten, dass, also arbeiten immer noch auch selber daran, hatte Roman ja gerade schon erzählt, mit der Flow Factory ein gutes Bewertungsmodell zu bekommen. Für manche Sachen geht das auch sehr leicht, wo es dann in Prozesse eingebunden ist. Wie man aber die Gesamttechnologie bewertet, da knabbern gerade alle noch dran. Und und da brauchst du auch ein wenig den Mut und den Glauben, dass es sich lohnt, damit zu befassen. Und das ist auch die Rückmeldung, die wir von den Mitarbeitern bekommen.
Ja, ich glaube, vielleicht eine ganz kurze Ergänzung. Das ist so schwer messbar, teilweise, weil es auch nur eine Augmentierung oft ist. Ja, es ist halt eine Hilfestellung und nicht vergleichbar mit einem Prozess, den ich jetzt einfach komplett ablöse und dann Roboter draufsetze, der einfach den kompletten Prozess dann über. Und den kann ich ja früher messen, kann sagen, okay, dauert so lang, Minute, 3:50, wird jetzt ersetzt durch einen Roboter, damit bin ich fertig mit der Messung. Das ist eben bei KI-Anwendungen meist dann doch nicht der Fall und ich kriege nur eine Augmentierung. Ja, das ist schwierig zu messen. Wir können auch nicht neben jedem Mitarbeiter, und das wollen wir auch nicht, dürfen wir auch nicht, sitzen und hier Messstatistiken aufsetzen. Ne?
Ich glaube, dann ist der Betriebsrat nicht mehr so kooperativ.
Wäre ja auch zu Recht.
Nein, das glaube, das wäre auch nicht gut, weil damit würdet ihr riskieren, diese große Akzeptanz, die wir gerade von euch beschrieben haben, bekommen. Wenn ihr jetzt einen Tipp geben dürftet oder auch mehrere Tipps, gerade Unternehmen, die sich gerade auf diesen KI-Weg begeben oder auf diese KI-Reise auf den Weg machen, weil wir haben eben viel von den Wegen gesprochen, was würdet ihr diesen Unternehmen raten? Was sollten sie unbedingt so machen, wie ihr es gemacht habt, dass das wirklich ein Erfolgsrezept ist? Und wovor würdet ihr die anderen Unternehmen vielleicht auch warnen, dass sie in diese Falle überhaupt nicht reintapsen?
Mhm. Also die Frage kann man sehr ausführlich beantworten, aber ich erspare das mal, weil es gibt dahinter auch einen über eine Stunde Vortrag, der genau Lessons Learned in jeder einzelnen Phase betrifft. Was es noch schwierig macht, ist, dass es so sehr viele Aspekte gibt, wie wir festgestellt haben, an denen es scheitern kann, die alle letztendlich dazu führen, dass die Nutzer es nicht breit anfangen, selber in ihren Alltag einzubauen. Ja, also sei es durch Berührungsängste, sei es dadurch, dass das Tool zu eingeschränkt ist, sei es da durch Wissen, sei es durch Fähigkeit, es wurde einfach nicht trainiert oder die Leute haben da keinen Kontakt mit. Also wir merken, dass das sehr, sehr, sehr viele Herausforderungen gibt, an denen Leute ins Stolpern kommen oder an denen so ein Ding auch dann ja nicht ans Fliegen oder nicht ins Skalieren kommt. Die ganzen Sachen, die wir erzählt haben, da glauben wir, sind wir schon einen ganz guten Weg gegangen. Und was wir tatsächlich auch machen, damit das für den Unternehmen gerade in unserem Umfeld leichter wird, ein Tochterunternehmen von uns, die Inverso, die hilft tatsächlich gerade auch anderen Unternehmen dabei, eigene Henriettes zu entwickeln. Die dürfen dann auch anders heißen. Ja, aber genau die Software, die Technik dahinter zu verbreiten, das ist das eine, aber vor allem auch dieses Wissen um, wie kriege ich mein Unternehmen da aufgestellt, auf regulatorisch, aber vor allem auch kulturell, dass das Ganze gut in die Anwendung kommt. Also deswegen, ne, ich kann ein, zwei Beispiele nennen, aber die Frage selber füllt Bücher.
Ja, vielleicht kriegt Henriette dann eine kleine Schwester oder in diesem Fall ja dann eine Tochter vom Namen her. Roman, was rätst du anderen, die sich auf diese KI-Reise begeben?
Also erstmal ist KI wirklich ein komplexes Thema, was eben eigentlich ein ganzes Unternehmen auch irgendwie betrifft. Und deswegen würde ich sagen, wäre echt die Empfehlung, immer schon am Anfang zu gucken, dass ich diese ganze, also jedes Puzzlestein auch irgendwie versuche, schon mal ein bisschen mitzudenken und vor allen Dingen zu verorten hinsichtlich der Verantwortung. Ja, also das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, jemanden zu haben, der accountable ist für ein Thema, der sich auch dahinter klemmt, der die Dinge auch dann weiter treibt und umsetzt. Das merken wir immer wieder, dass wenn da auch jemand dahinter sitzt, der das wirklich treibt und dafür brennt für so ein Thema, dann fliegt das auch, ne? Also dann funktioniert das. Und da sollten, glaube ich, Unternehmen sehr stark darauf achten, das vernünftig zu verorten, das ganze Thema.
Vielen Dank, Roman Simon. Vielen Dank wirklich für dieses offene und auch sehr differenzierte Gespräch. Und also mir hat es extrem viel Spaß gemacht und ich habe sehr viel gelernt. Doch eins zeigt sich für mich ganz klar. Ich habe ja am Anfang so ein bisschen provokant gesagt, KI, Hype oder Organisationsentwicklung. Also ich würde mal sagen, KI ist kein IT-Thema, sondern ein Organisationsentwicklungsthema mit Technologie als Enabler. Und vielleicht macht das genau diesen Unterschied zwischen Hype und echter Wirkung, wie ihr sie bei der Provinzial erlebt. Und jetzt eine letzte Frage an euch beide, mit einer Bitte, einer kurzen Antwort. Was würde Henriette selbst über euch sagen?
Ja, er würde wahrscheinlich schon irgendwie ein Stück weit anfangen zu halluzinieren, wenn sie jedenfalls das Wissen noch nicht hinterlegt hat. Das könnte passieren, ja.
Ja, okay. Ja. Also vielleicht noch als kleine Anekdote, die als die Sprachmodelle ganz am Anfang noch deutlich mehr halluziniert haben, haben wir Henriette immer mitgegeben, wir sind hier bei der Provinzial, rede über die Provinzial. Und wenn man danach jemanden gefragt hat, dann kann uns schon mal passieren, dass sie gesagt hat, das ist hier, der arbeitet, ist da ganz wichtig im Management und einem da irgendwie eine sehr hohe Rolle eingeräumt hat. Inzwischen macht sie das nicht mehr, aber früher hätte sie uns sehr hoch verortet im Unternehmen.
Okay, also inzwischen hat Henriette gelernt, wer ihr seid und müsst oder, ihr noch ein bisschen füttern, ne, Roman?
Genau. Oder sie hat sich auch getraut, es traut sich auch zu sagen, wenn sie etwas nicht weiß. Das ist natürlich auch eine gute Fähigkeit.
Das ist auch sehr gut. Also ich danke euch sehr für dieses Gespräch. Kommt gerne wieder, wenn ihr noch mehr Lessons learned für unsere Hörer und Hörerinnen habt. Und vielen, vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen fürs immer wieder reinhören bei Frag doch mal die FinCon. Vielen Dank, Simon. Vielen Dank, Roman. Bis bald.
Danke sehr. Vielen Dank. Ciao.
Das war Frag doch mal die FinCon mit den Expertinnen und Experten der FinCon. Wir lieben Umsetzung.